Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Wir haben uns heute ein Thema, meine Damen und Herren, vorgenommen, zu dem Sie selber mit Sicherheit auch eine Meinung haben. Sage ich Meinung, ein Gefühl wahrscheinlich. Wir möchten sprechen mit Ihnen zusammen über die womöglich nachlassende Betroffenheit in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Wie empfinden Sie das? Die Brutalität dessen, was dort vorgeht in der Ukraine, ist ja ungebrochen. Seit 24. Februar, also 2 Tage länger als ein halbes Jahr, dauert nun schon dieses unsägliche Leid, die enorme Zerstörung fernab jeder Kultur und Zivilisation. Haben wir, was meinen Sie, uns ein wenig daran gewöhnt? Befinden Sie sich in der Gefahr, womöglich in Gleichgültigkeit zu verfallen? Haben wir uns an Zerstörung und Gewalt gewöhnt im Laufe dieser vergangenen 6 Monate? Sind andere Fragen womöglich wichtiger geworden? Und andererseits aber, kann man eigentlich in einem ständigen Alarmzustand überhaupt leben? Geht das und funktioniert das? Darüber bekommen wir auch fachlichen Rat, wenn wir gleich mit Professor Ulrich Wagner reden und sprechen. Dieses dann später, aber Sie, meine Damen und Herren, wie ich gerade schon sagte, Sie sind eingeladen, uns anzurufen und von Ihren Gefühlen und Gedanken zu berichten. Nicht über die politische Lage, nicht in erster Linie, was man nun mit Russland, mit Putin tun sollte oder wie wir gesellschaftlich reagieren sollten, sondern was Sie selber fühlen in Bezug auf diesen Krieg. Haben Sie teilweise abgeschaltet, auch die Nachrichten abgeschaltet, die sich mit diesen Gräueln befassen? Oder sagen Sie, nee, gerade müssen wir in diesen Tagen diese Aufmerksamkeit auch ungebrochen weiterführen? Hier ist die Nummer unseres Hörertelefons. Für Sie steht aus ganz Europa kostenfrei zur Verfügung. 00800, das ist die Vorwahl. Und dann 4464 4464 00800 4464 4464. Es funktioniert so, dass Ihr Anruf bei einer meiner 3 Kolleginnen ankommt. Die notieren sich kurz Ihren Namen, das, was Sie sagen möchten, und Ihre Telefonnummer. Und dann schauen wir, dass wir Sie eventuell zurück anrufen können aus dem Studio. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben. Dann adressieren Sie bitte an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Auch da, wenn Sie möchten, Ihre Telefonnummer gerne angeben. Ich habe Besuche im Studio, 2 junge Leute. Es freut mich sehr, dass Sie beide, und wir haben vereinbart, dass ich du sagen darf. Es ist Julia Behne aus Bonn, richtig? Welche Schule besuchen Sie dort?
Ja, wir sind auf dem Clara-Schumann-Gymnasium, genau.
Und neben Ihnen sitzt Georgi Wolf.
Ja, guten Tag. Guten Morgen.
Beide 17, ich bin wieder in Sie verfallen. Mal schauen, wie wir das im Laufe der Sendung regeln. Schön, dass Sie beide da sind als Schüler, Schülerin des Clara-Schumann-Gymnasiums eben in Bonn. Jule, wie ist das? Ich nehme mal an, ihr lest nicht mehr unbedingt eine gedruckte Zeitung morgens auf dem Frühstückstisch, oder?
Eher selten. Eigentlich nicht mehr so richtig. Also es ist, wenn dann, vor allem übers Handy, Smartphone. Und
ja. Lässt du denn Nachrichten an dich heran morgens, vielleicht nach dem Aufstehen oder zum Frühstück?
Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es generell sehr viel weniger geworden ist. Also jetzt nicht mal nur morgens, sondern generell, also auch tagsüber. Ich habe im Nachhinein jetzt in der letzten Woche gemerkt, dass ich mich nicht bewusst, aber auf jeden Fall davon abgewendet habe, viele Nachrichten zu gucken oder zu hören.
Und innerhalb der Nachrichten eben auch dieses Ukraine-Kriegsgeschehen. Georgi, ist es bei dir ähnlich? Checkst du mal vorher erstmal deine privaten Social-Media-Kanäle oder schaust du, was in der Welt so vor sich geht?
Also sofern ich morgens überhaupt die Zeit habe, wenn ich mich nicht beeilen muss und keine Zeit fürs Frühstück hatte, dann gucke ich sowohl, was mir so geschrieben wurde um 3 Uhr nachts, als auch das, was vielleicht in der Welt los ist.
Unter dem, was so, dir so geschrieben wird, ist auch dieser Ukraine-Krieg ein Thema oder kommt das nur am Rande vor?
Es kommt, wenn am Rande, und eher überhaupt nicht vor. Also vor allem morgens und generell auch nicht. Also wenn, dann kommuniziert man direkt. Also es kommt im Unterricht vielleicht mal ganz am Rande vor und dann sagt man da 2 Sätze drüber. Mhm. Und im Privatumgang mit seinen Freunden, da ist es im Prinzip wie bei jedem Krieg bislang. Ob Syrien, Jemen, alles Mögliche, was in der Welt passiert, man redet nach spätestens 2 Wochen nicht mehr drüber.
Wenn du Mann sagst, meinst du dich?
Nein, also ja, natürlich mich auch, aber auch meine Freundesgruppe jetzt.
Ja, war das denn vor 6 Monaten, als das losging in der Ukraine, war das da anders? War es da Gesprächsthema?
Es war teilweise Gesprächsthema, aber jetzt auch nicht Gesprächsthema Nummer eins. Also man hat eher so schwarze Humorwitze im Sinne von, oh, Dritter Weltkrieg, dies, das gemacht. Wahrscheinlich auch einfach, um damit umzugehen.
Müssen wir nachher auch noch weiter drüber sprechen, denn interessant ist, dass du Verwandtschaft, ihr habt familiäre Verwandtschaft eben auch in Russland. Mal gucken, wie da der Austausch funktioniert. Aber Jule Behne, die neben Georgi, den Sie gerade gehört haben, sitzt auch 17 Jahre alt. Wie ist das bei deinen Freunden und Freundinnen? Ist dieser russische Krieg gegen die Ukraine ein Thema?
Also bei mir war es definitiv am Anfang, würde ich sagen, ein bisschen anders als bei Georgi. Also es war sehr viel erschreckender. Es war ja auch gerade die Zeit so um Karneval drumherum. Und dann war man schon irgendwie dabei, darüber zu reden, dass man es komisch findet, jetzt Karneval zu feiern zu dem Zeitpunkt. Und dann war es auch, würde ich sagen, ähnlich wie bei Georgis Freunden, dass man eben dann so 2 Wochen lang wirklich darüber geredet hat und das Thema war, aber es dann auch eben nachgelassen hat. Ja. Und mittlerweile ist es wirklich, also vor allem in meiner Freundesgruppe, so gut wie kein Thema mehr. Weil ich aber auch einfach viel festgestellt habe und jetzt auch in den letzten Tagen dann mit Freunden drüber gesprochen habe, dass so die ganze Thematik einfach bei jedem irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Also alle meine Freunde geben wieder, dass sie feststellen, dass sie sich von den Medien abgewandt haben. Und das für sie einfach im Alltag mittlerweile leider untergeht.
Wir merken uns auch das Stichwort von den Medien abgewandt. Schön, dass ihr beide diese Sendung Lebenszeit heute mitgestaltet mit mir hier im Studio. Unser Thema nachlassende Betroffenheit. Wir sollten ein Fragezeichen dahinter setzen. Haben wir uns an den Ukraine-Krieg gewöhnt? Und wie ich gerade schon sagte, wir haben fachkundigen Beistand. Nicht bei uns im Studio, sondern zugeschaltet, soweit ich weiß, aus Marburg. Professor Dr. Ulrich Wagner. Sie hören uns, Herr Wagner.
Ich höre Sie gut, ja. Guten Morgen.
Wunderbar, glockenklar. Sie haben schon meine beiden Studiogäste hier kennengelernt, indem Sie zugehört haben ein wenig. Und Herr Wagner, gerade war das Stichwort Medien. Und ich wage Sie gar nicht zu fragen, nachdem ich Sie nochmal vorgestellt habe, Doktor der Philosophie. Sie waren Professor für Psychologie an der Philipps-Universität in Marburg. Sie sind Sozialpsychologe und genau das brauchen wir, wenn wir ein wenig der Gefühlslage auf die Spur kommen wollen, die uns alle hier in Deutschland umtreibt in Bezug auf den Krieg. Wenn Sie auch mal zu Hause, meine Damen und Herren, die Tageszeitung zur Hand nehmen, wie ich das gerade mit meiner Tageszeitung hier aus dem Kölner Raum mache, dann schauen wir doch mal, was da die Titel sind. Also auf der Titelseite ein Fußballbild, Europa darf kommen, da geht es um irgendein Fußballspiel, was demnächst da stattfinden wird. Dann haben wir die Schlagzeile Wirtschaft wächst trotz Krise. Wir haben Bayer erwartet Madrid, Bewegung im Hochhaus. Ich blättere weiter, Deutschlands ungeliebtes Gas, da geht es um eventuelle Gasvorkommen auf deutschem Boden, das 9-Euro-Ticket auf Seite 3. Auf Seite 4 kommt dann das erste Mal das Stichwort der Krieg als bittere Normalität und Seite 5 dann immerhin, der Kanzler dankt ukrainischen Soldaten gestern bei seinem Besuch. Herr Wagner, ist das im Moment symptomatisch, dass der Ukraine-Krieg in seinen Gräueln aus den Schlagzeilen geraten ist?
Ja, man hat den Eindruck, der Ukraine-Krieg ist dabei, ein wenig in unseren Köpfen nach hinten zu rücken. Und dafür gibt es psychologische Gründe. Aber gleichzeitig geht das natürlich einher auch mit der Art und Weise, wie das Ereignis Ukraine-Krieg tatsächlich in den Medien und auch in der Politik behandelt wird. Und der Ukraine-Krieg wandert in den Schlagzeilen, wie Sie es gerade deutlich gemacht haben, immer weiter nach hinten. Das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie Medien mit Themen umgehen. Die müssen neu sein. Und wenn das nicht so neu ist, dann wandern Dinge nach hinten.
Das klingt so, als würden wir auch in Bezug auf dieses Thema Ukraine-Krieg es zu tun haben mit einer, wie soll ich jetzt sagen, fast einer gesetzmäßigen Abfolge der Betroffenheit, die dann immer schwächer wird. Ist das so?
Ja, das ist so und das geht zurück auf psychologische Ursachen. Wir können uns als Individuen, als Personen nicht immer mehr mit immer neuen Problemen belasten, sondern wir machen in unseren Köpfen auch eine Art Hierarchie der Problematiken. Und da ist das, was uns besonders auf den Nägeln brennt, das, was ganz oben steht, und darauf konzentrieren wir uns. Und das führt dazu, dass die anderen Dinge in den Hintergrund rücken. Und momentan habe ich den Eindruck, ist vor allen Dingen die Frage der Wirtschaftslage und der Energieversorgung ganz prominent bei vielen von uns. Und das führt dazu, dass das dahinterstehende Problem in dem Fall, also der Krieg in der Ukraine, in unserer individuellen Aufmerksamkeit nach hinten geht, auch in unseren Gesprächen in unseren sozialen Netzwerken nach hinten wandert, so wie wir das gerade schon gehört haben. Und das wird aber begleitet und auch nochmal unterstützt durch die öffentliche Diskussion, die wir im Zusammenhang mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg haben, ja. Nämlich Medienberichterstattung und politischer Umgang damit.
Bleiben wir vielleicht erst nochmal beim individuellen Aspekt. Wir haben ja zwei junge Leute hier im Studio und Sie, Professor Wagner, haben gerade gesagt, ja, was den Menschen so auf den Nägeln brennt, das gerät dann auch in die oberen Schlagzeilen. Fragen wir doch einfach mal, Julia, was sind denn die Themen, die dich zurzeit beschäftigen? Du bist 17, das Abitur steht bevor. Was ist das, was in deinem Leben, in deinem Erleben im Moment an oberster Stelle steht?
Also jetzt dadurch, dass die Schule wieder angefangen hat, vor allem wieder Schule. Also so das anstehende Abitur natürlich. Gleichzeitig dann alles drumherum, Familie, Hobbys. Und so was Medien angeht, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich echt abgewendet worden. Und ansonsten halt schon so die Auswirkungen, die man jetzt mittlerweile spürt in Deutschland. Also steigende Preise, Inflation, ja.
Ja, da hast du schon auch Bedenken, was die Zukunft betrifft, dass das alles gut geht mit der warmen Wohnung und genügend Geld im Portemonnaie?
Ja, also ich muss sagen, es ist ein Thema, auf jeden Fall. Also so, dass man feststellt, okay, man guckt jetzt irgendwie vorher, jetzt bei meinen Eltern mitbekommen, dass wenn es dann irgendwie darum geht, ja, dass man sein Auto tanken muss, dass man dann guckt, wann ist es am billigsten und sowas. Aber ansonsten ist es, ich bin mir bewusst, dass es jetzt im Herbst und im Winter es schwieriger werden könnte. Aber dieses Ausmaß hat man, finde ich, trotzdem nicht vor Augen. Mhm.
Ja. Georgi, wie ist das bei dir? Was ist da deine Rangfolge oder, wenn man so sagen kann, die Hitliste der Themen, die dich zurzeit bewegen?
Ungefähr exakt genauso wie bei Jude. Also natürlich Schule an oberster Stelle, dann Familie, Freunde, zwischenmenschliche Beziehungen, wenn man so will, so als Oberbegriff. Aber wenn man mal über den Krieg redet, dann ist es mit einem guten Kumpel von mir, Matvei, Grüße gehen raus, der Ukrainer ist und ukrainischer Staatsbürger. Ich bin unter anderem russischer Staatsbürger. Wenn man mal den Witz macht, na, wurdest du noch nicht eingezogen? Ha, du auch nicht. Also das ist wahrscheinlich die letzte Erwähnung, die ich vom Krieg hatte in meinen Gesprächen.
Ja, ja. Du bist in Bonn geboren, du hast die deutsche Staatsbürgerschaft und die russische Staatsbürgerschaft. Genau. In der Schule, weil du das gerade angedeutet hast, habt ihr da Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine?
Ja, wir haben einige, also die schon vor dem Krieg an der Schule waren oder in Deutschland waren. Und ich meine, Jule, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, drei neue sogenannte internationale Vorbereitungsklassen an der Schule, wo eben Leute drin sind, die nicht so gut Deutsch können.
Und die geflohen sind, Jule, ist das so? Sind da,
ich bin mir nicht sicher, wie viele es sind.
Also aber nicht zwingend, welche die geflohen sind, aber einfach alle, die neu sind.
Also wir haben definitiv jetzt zum neuen Schuljahr eine neue, ich weiß nicht wie viele, aber auf jeden Fall eine neue Vorbereitungsklasse für Menschen auch aus der Ukraine.
Und redet ihr da zusammen? Ich glaube, du bist im Handballsport engagiert. Da sind die wahrscheinlich auch dabei. Redet ihr über das Thema Krieg, Vertreibung, Familie in der Ukraine?
Also wir haben eine Spielerin jetzt in einer der Mannschaften, die aus der Ukraine kommt. Und da ist es definitiv noch eine Schwierigkeit wegen der Sprache. Also sie spricht weder Englisch noch halt Deutsch. Da läuft noch vieles über die Mutter.
Aber sie kann gut spielen.
Ja, sie ist eine sehr gute Handballerin. Das Wichtigste. Nee, genau. Ja, Also das ist noch so ein bisschen schwierig, aber was auch aufgefallen ist bei mir am Anfang, jetzt im März, war, dass tatsächlich meine TrainerInnen sich darüber informiert haben, wie es uns damit geht und so weiter. Aber das ist halt jetzt nicht mehr so. Ja.
Professor Wagner, Sie sind gerne eingeladen, auch mit meinen beiden Gästen hier im Studio miteinander zu reden. Überrascht Sie diese, wie soll ich sagen, diese Lebenseinstellung zur Zeit der 17, 18, 16-Jährigen, wie wir es gerade aus Beispielen gehört haben, dass dieser Krieg im Ausmaß der Betroffenheit doch relativ fern zu sein scheint?
Nein, überrascht mich überhaupt nicht. Ich würde mal vermuten, ich liege nicht falsch, wenn ich Jule und George ergänze, dass sie morgens manchmal auch aufstehen und dann beim Frühstück darüber nachdenken, wie die nächste Klausur wohl klappen wird oder das nächste Spiel am Wochenende wohl ausgehen
eindeutig.
Wird. Ja, also wir leben ja alle in einer Welt, in der wir ganz persönliche Probleme haben und in der wir nicht immer die Ereignisse der Weltgeschichte an uns heranlassen können. Das ist normal. Gleichzeitig sind wir natürlich als Bürgerinnen und Bürger in einem demokratischen Staat durchaus auch aufgefordert, um solche Dinge zu kümmern, wie Ereignisse, in die die Bundesrepublik auch eingebunden ist. Aber was ich höre von Jule und Georgi ist völlig normal. Manchmal treten die Alltagsprobleme an uns heran und die werden dann besonders wichtig.
Naja, und dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen, sondern die eigene Lebenswirklichkeit meines eigenen Umfelds ist mir natürlich näher. Worüber wir eben aber auch in dieser Sendung sprechen wollen, da brauchen wir Sie, Herr Wagner, dann auch wieder. Gibt es denn irgendwelche Punkte, die diese Gewöhnung, wenn man es jetzt mal so konstatiert, an diesen Krieg womöglich gefährlich machen? Also was ist mit diesen Kategorien Mitgefühl mit den Menschen, während wir hier im warmen Studio und Sie zu Hause, Herr Wagner, miteinander diskutieren, geschieht gar nicht mal so weit weg von uns ein Morden. Ist dieses Mitgefühl eine Kategorie, Herr Wagner, die sich gar nicht so richtig fassen lässt?
Ich habe den Eindruck, dass jetzt speziell im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg das Mitgefühl, die Empathie auf Seiten der deutschen Bevölkerung sehr groß ist. Und wir sehen das ja auch daran, dass das Ausmaß an Hilfeleistung aus der Bevölkerung. Ja. Aber auch da sehen wir so eine Art, wie soll ich sagen, Verdrängung. Wir sollten uns vor Augen halten, dass es ja auch viele andere Plätze des großen Elends auf dieser Welt gibt. Ich erinnere an die Geflüchteten, die nach wie vor übers Mittelmeer kommen und im Mittelmeer ertrinken und die nach wie vor unter völlig unwürdigen Bedingungen in Südeuropa leben müssen. Auch da haben wir so eine Art von Wechsel von Mitgefühl. Wir konzentrieren uns jetzt sehr stark auf die Geflüchteten aus der Ukraine, was richtig ist. Und das führt wiederum auf der anderen Seite dazu, dass wir andere Probleme ausblenden. Immer wieder dieses, ja, wie soll ich sagen, wir schützen uns selbst vor der Überlastung mit zu viel Mitgefühl, dann auch tatsächlich für uns selber psychische Probleme aufzubauen, wenn wir uns nur noch darauf konzentrieren, wie groß das Elend an vielen Plätzen in dieser Welt ist.
Also würde aber bedeuten, dass ein Thema das andere sozusagen ablöst und das zweite dann das vorhergegangene verdrängt, wie Sie gerade sagten. Ist das so? Wir waren jahrelang beschäftigt mit den Auswirkungen der Corona-Welle und das hat uns psychisch sehr getroffen bis in die Jetztzeit hinein. Dann kam der Krieg und ersetzte die Beschäftigung mit Corona, Herr Wagner?
Absolut, es ist absolut so. Das ist, wie gesagt, psychologisch sinnvoll, damit wir uns nicht mit Problemen überlasten. Mhm. Wir sehen das ja auch ganz beispielhaft, wenn wir beispielsweise jetzt Bilder, Fernsehbilder aus der Ukraine oder anderen Kriegsgebieten sehen, da trägt natürlich niemand eine Maske. Trotzdem, Corona ist ja nicht weg dort. Auch die Menschen selber verschieben ihre Problemsicht und verhalten sich sehr unterschiedlich. Und so tun wir das hier auch. Das ist aus psychologischen Gründen sicherlich sehr sinnvoll. Aus ethischen Gründen, aus moralischen Gründen ist das natürlich ein riesiges Problem. Wie wir ja überhaupt am Beispiel des Ukraine-Kriegs sehen, dass Mitgefühl sehr stark von solchen Dingen abhängig ist wie Nähe und Ähnlichkeit. Die Menschen in der Ukraine leben sehr nah zu uns. Sie sehen sehr ähnlich aus wie wir. Und das steigert unser Mitgefühl und die Flüchtlingswellen in der Zentralafrika, die haben wir kaum noch im Blick, weil die Menschen so weit weg sind und auch scheinbar so anders sind als wir.
Jule meldet sich zu Wort.
Ja, also zu dem Also ich habe mit meinen Freunden halt drüber gesprochen jetzt die letzten Tage und viele haben gesagt, dass sie bereits schon zur Corona-Zeit eben ja absichtlich die Medien nicht mehr, ihre Zeit nicht mehr den Medien sozusagen gegeben haben, weil es ihnen einfach schon mit Corona zu viel wurde. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass es eben ja ein sehr dass wir da eben sehr privilegiert sind, zu sagen zu können, okay, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte jetzt abschalten und das nicht mehr hören und dann eben die Möglichkeit zu haben, das einfach auszumachen, während eben andere Menschen dann vom Krieg betroffen sind und wir wirklich einfach sagen können, es ist uns zu viel, wir schalten es aus. Und gleichzeitig dann eben man sich irgendwo ein bisschen egoistisch fühlt, weil man dadurch ja dann irgendwie, ja, die anderen, also so, ich weiß nicht, so, man stellt sich selber irgendwie dann so, man nimmt sich so sein Recht raus, obwohl andere Menschen gerade leiden. Und das ist so der Punkt, wo man aber gleichzeitig dann auch denkt, es ist legitim. Also wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo man zu viele Medien hat, man hat zu viel die Möglichkeit, ja, sich zu informieren. Und dann ist es auch legitim zu sagen, ist das gerade zu viel.
Julia Behn, eine 17 Jahre Schülerin des Clara-Schumann-Gymnasiums in Bonn. Georgi Wolf merkt sich das, was er ergänzen möchte. Professor Wagner auch, denn es kommen jetzt erstmal die Nachrichten. 5 Minuten dauern sie, meine Damen und Herren. Wir diskutieren an dieser Stelle weiter. Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen unter der Telefonnummer 00 800 4464 4464, oder Sie schreiben gerne eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gesagt, nach den Nachrichten setzen wir unser gemeinsames Gespräch dann fort. Und wir fahren fort mit unserer Sendung Lebenszeit. Heute Andrea Stopp begrüßt Sie weiterhin am Mikrofon. Unser Thema, wir wollen sprechen über das Ausmaß der Betroffenheit. Hat die Betroffenheit in Bezug auf den Krieg nachgelassen? Wie ist dieses einzuordnen? Handelt es sich womöglich um, wie soll man sagen, fast schon ein naturgemäßes Nachlassen der Betroffenheit? Welche Gründe stecken dahinter? Hat es womöglich auch etwas mit Selbstschutz der eigenen Person zu tun, wenn wir dieses Level an Betroffenheit nicht aufrechterhalten können, wie es offenbar in den ersten Tagen und Wochen dieses Krieges war? Die Frage an Sie, meine Damen und Herren, haben Sie sich an den Ukraine-Krieg gewöhnt und wenn ja, in welcher Weise? Wir haben einige Mail-Zuschriften schon bekommen. Wolfgang Daub schreibt uns aus Konstanz, die Menschen nicht nur in Deutschland, und ich zitiere jetzt, werden bald mit ganz anderen Problemen kämpfen müssen, wie zum Beispiel Armut, Arbeitslosigkeit, Verlust der eigenen Wohnung aufgrund von Mietschulden und so weiter, statt sich weiter um die Ukraine kümmern zu können. Meinung des Hörers Wolfgang Daub. Hans-Joachim Schulz schreibt uns, wenn wir uns noch nicht an den Ukraine-Krieg gewöhnt haben, dann sollten wir schleunigst damit anfangen, denn vermehrte globale kriegerische Auseinandersetzungen in gehäufter Form werden in Zukunft zum normalen Erscheinungsbild der menschlichen Weltgemeinschaft gehören. Das sagt Hans-Joachim Schulz aus Haaren an der Ems. Und dann gibt es noch eine Mail, Herr oder Frau Hinrichsen, die Frage, ob wir uns an den Ukraine-Krieg gewöhnt haben, halte ich für unpassend. Vielmehr sollte sie lauten, ob wir uns an die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg gewöhnt haben. Da wir bzw. die EU oder auch die NATO keine aktiven Teilnehmer sind, sollte das nicht verwundern. Das schreibt uns diese Hörerin. Ich begrüße in unserer Runde jetzt am Telefon Manuela Rosbach. Guten Tag, Frau Rosbach.
Guten Tag, Herr Stopp.
Frau Rosbach ist Geschäftsführerin der Aktion Bündnis Hilft, ein Aktion eingetragener Verein.
Deutschland, ja. Hilft, darf ich Sie kurz gucken?
Deutschland Hilft, was habe ich gesagt? Ich habe nur gesagt Aktion Hilft, Deutschland Hilft,
so, genau, ist es korrekt. Ja, ja, danke.
Jedenfalls ist das Bündnis der deutschen Hilfsorganisationen. Ich glaube, es sind mehr als 20 beteiligte Organisationen.
Ja, wir sind mit 21 Organisationen jetzt der Hilfe für die Ukraine zusammen.
Seit 2001 gibt ist dieses und den Hörerinnen und Hörern, ist die Aktion Deutschland hilft mit Sicherheit geläufig durch die Medienpartnerschaft mit der ARD. Das ist dann Ihr, in Anführungszeichen, Ihr Spendenkonto, was im Brennpunkt dann eingeblendet wird, Frau Rosbach?
Ja, ist unser Spendenkonto. Ich muss an der Stelle kurz korrigieren, deshalb auch mit dem Bündnis. Wir haben noch ein weiteres Bündnis in der ARD an Bord zur Ukraine-Hilfe, und zwar ist das Bündnis Entwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft. Mhm. Im letzten Jahr waren wir alleine im Hochwasser tätig, jetzt sind wir zusammen mit einem weiteren Bündnis. Spenden kommen dahin, werden geteilt auf beide Bündnisse und wir übernehmen unseren Part und die Kollegen den ihren.
Also Sinn dieses Bündnisses ist es ja, dass im Fall großer Katastrophen Kräfte gebündelt werden und man also schnell und effektiv Hilfe leisten kann. Sie haben, wenn ich richtig orientiert bin, bereits schon über 60 Hilfseinsätze in über 130 Ländern durchgeführt. Das ist eine ganze Menge.
Herr Stoppe, ich bin Mitgründerin. Also sozusagen, damals waren wir wie so ein Start-up in der NGO-Szene und haben gedacht, wir könnten doch uns zusammenschließen. Das würde vieles vereinfachen. Ein Ansatzpunkt für Spender, aber auch für Journalisten, für Unterstützer. Und von uns, wir können dann die Informationen weitergeben. Wir haben so ein bisschen Arbeitsteilung. Wir sind dafür da, die Information von den Organisationen zu sammeln. Wie geht es den Menschen vor Ort in Kriegen nach Naturkatastrophen? Geben das an die deutsche Öffentlichkeit weiter. Bei uns kann gespendet werden. Von uns gibt es die Spendenquittung. Aber die Organisationen führen die Projekte mit den lokalen, mit der lokalen Bevölkerung durch und rufen die Mittel ab.
Manuela Rosbach, steht denn das Thema Ukraine-Krieg oder die Hilfeleistungen, die Sie dort durchführen, im Moment oder immer noch an erster Stelle in Ihrem Portfolio?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bereits über 230 Millionen Euro alleine, wir als Bündnis alleine, gesammelt. Und das ist, glaube ich, auch notwendig. Alle unsere Organisationen sind tätig in der Ukraine selber, in den Nachbarländern, Rumänien, aber auch Moldawien, Polen und auch in Deutschland. Und das ist so eine umfassende Herausforderung. Schauen Sie mal, es sind jetzt, glaube ich, 44 Millionen Einwohner gab es in der Ukraine. Ich meine, ein Viertel sind geflohen. Es sind über 8 Millionen, wenn nicht sogar noch mehr, im Land selber vertrieben. Also solch eine große Not, die durch so einen Paukenschlag passiert ist, das ist nicht so, das ist ganz schlimm eigentlich.
Fließen denn die Spendengelder, die bei Ihnen ankommen, genau noch so wie vor 5, 6 Monaten, Frau Rosbach?
Es nimmt langsam ab, aber ich möchte an der Stelle ein bisschen beruhigen. Es ist normal, dass bei Katastrophen mit den ersten Bildern sehr viele Spenden in den ersten 1, 2, 3 Monaten kommen. Und da nimmt es ab. Aber ich weiß aus der Erfahrung 20 Jahre, dass die Menschen nicht dann vergessen, wie es den Betroffenen von Kriegen oder von Katastrophen geht. Nur man muss mal ein bisschen zwischendurch Luft holen. Ne? Man hat gespendet, man muss mal ein bisschen zwischendurch Luft holen. Und wenn das dann wieder notwendig ist, sind Menschen auch wieder ansprechbar. Also von daher im Moment ist das alles ganz okay und wir versuchen so viel Hilfe zu leisten wie möglich. Es sind auch schon 700 Tonnen an Medikamenten, 61 Hilfstransporte allein von den Johannitern in die Region geschickt worden. Dann allerdings auch von Aktion Media und so weiter.
Frau Rosbach, Sie haben auf der Anfahrt zum Studio Bonn, Sie sitzen im Studio dort, deswegen hören wir Sie so glockenklar. Das ist sehr schön. Sie haben schon Professor Emeritus Dr. Ulrich Wagner auch gehört, der mit uns hier quasi in der Runde zusammengeschaltet ist. Professor Wagner, dieses Phänomen der Spendenbereitschaft ist sicherlich in den ersten Tagen dieses Ukraine-Kriegs sehr, sehr hoch gewesen. Das ist ein natürlicher Reflex, dass in der ersten Betroffenheit auch die Hilfsbereitschaft sehr hoch ist.
Ja, und wir müssen uns vor Augen führen, spenden und helfen hilft natürlich den Betroffenen, in diesem Fall den Menschen aus der Ukraine. Aber spenden hilft auch den Spenderinnen und Spendern. Also helfen jemanden, der im Unglück ist, ist auch eine Entlastung für uns alle, die wir von diesen Ereignissen so betroffen sind.
Aber kaufe ich mich damit vom Mitgefühl frei, Herr Wagner, kann man das so pauschal dann sagen?
Ich würd das nicht so negativ ausdrücken, weil es ist ja nicht irgendwie ein pauschales Freikaufen, ohne dass es wem nützt, sondern es nützt ja tatsächlich den Betroffenen. Aber Gutes zu tun hilft auch denjenigen, die Gutes tun. Und deswegen, vielleicht kommen wir ja noch auf die Frage, wie gehen wir mit dieser Überforderung durch die vielen schlimmen Ereignisse auf dieser Welt um, indem wir uns darum bemühen, die Ereignisse irgendwie ein wenig in ihrer Dramatik zu reduzieren. Und dazu gehört zum Beispiel Hilfe zu leisten für Geflüchtete, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, oder auch Sach- und Geldspenden zu machen.
Julia Behne, Schülerin des Clara Schumann-Gymnasiums in Bonn, 17 Jahre alt. Gibt es etwas, wo du manchmal fühlst, ach, ich sollte helfen oder ich helfe konkret bei irgendwas? Ich will nicht fragen, ob du gespendet hast oder deine Familie gespendet hat für die Kriegsopfer. Aber fühlst du da für dich irgendwie eine Möglichkeit, dass du etwas tun kannst an diesem Elend?
Also generell jetzt Thematik Menschen, die geflohen sind, hat man, finde ich, schon oft das Gefühl, okay, irgendwie würde ich jetzt gerne was Sinnvolles tun und denen helfen und ihnen das Ankommen in Deutschland erleichtern. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr erfreut darüber bin, eben dann auch Menschen im Handballverein zu haben, die geflohen sind, jetzt egal ob Ukraine oder nicht, also halt aus anderen Ländern, einfach so zu wissen, dass man ihnen dann irgendwie das Ankommen erleichtern kann. Ja, genau. Also schon. Ja.
Georgi?
Also ich habe einige Ukrainer in meinem Fußballverein und ich stimme ja komplett zu. Dass, ja. Also die sind russischsprachig, also sie können beides ukrainisch und russisch und ich bin russischsprachig. Und das heißt, wir können uns verständigen. Und ich kann denen da, keine Ahnung, Übungen, die der Trainer da zeigt, erklären. Was interessant ist, man redet, selbst wenn man jetzt mit, also meiner Erfahrung nach, wenn man mit Ukrainern redet, die vor einigen Wochen geflohen sind, das Thema Krieg kommt gar nicht auf. Und es leiden auch nicht die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen eben ukrainischen Jugendlichen oder ukrainischen Menschen generell und russischstämmigen. Also ich habe diese Erfahrung nicht.
Also das Thema ist dann weit, weit weg.
Also selbst da, also geschweige denn bei uns zum Beispiel in Freundeskreisen.
Wir bekommen einen Anruf aus Tübingen. Corinna Spott ist am Apparat. Guten Tag, Frau Spott.
Guten Tag.
Sie folgen unserer Diskussion. Was möchten Sie beitragen?
Ja, ich habe mir schon ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mit diesem Thema Krieg in der Ukraine umgehen möchte. Und natürlich möchte auch ich mich vor pausenlosen Katastrophennachrichten schützen, so wie das jetzt auch schon in der Sendung genannt wurde. Ich denke mal, das ist eine hilfreiche Adaptation und das schützt mich davor, dass ich auch in so eine Art Gelähmtheitsmodus verfalle. Weil das ist für niemanden hilfreich, das ist für mich belastend, das wäre auch für niemanden irgendwie ein Fortschritt, sondern ich finde, wir müssen unterscheiden, sich gewöhnen daran, dass dieser Zustand so herrscht, diese Katastrophe, auch andere, gilt natürlich für andere Katastrophen auch, aber das Entscheidende ist ja, dass wir etwas tun, ja. Dass wir nicht uns mit Nachrichten zuballern müssen, ist klar, aber ich bemühe mich sehr darum, nicht nachzulassen, irgendwas zu tun.
Was tun Sie denn, Frau Spott?
Ich habe Geld gespendet. Und zwar beträchtliche Anteile meines Monatsgehaltes. Ich informiere mich über die Situation. Ich versuche politisch Einfluss zu nehmen und in meinem persönlichen Umfeld Diskussionen zu führen. Also die gesellschaftliche Diskussion darf nicht aufhören. Ja. Das hat mit der Berichterstattung in den Medien zunächst mal gar nichts direkt zu tun, sondern ich versuche in meinem Umfeld mit Leuten zu diskutieren, mich zu positionieren, dass wir als Deutsche uns engagieren und der Ukraine maximal helfen, auch mit Waffen, und diese Situation beeinflussen. Und nicht einfach uns gewöhnen in dem Sinne, ach ja, kann man eh nichts machen.
Ja, Frau Spott, das wird Professor Wagner freuen, denn wenn ich Sie, Herr Wagner, richtig verstanden habe, folgt ja aus der Betroffenheit auch dieses Bedürfnis, aktiv zu sein und zu helfen und aus dem Krisenblues herauszukommen. Ist es so?
Ja, absolut. Ich möchte Frau Spott auch ausdrücklich zustimmen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht emotional völlig vereinnahmen lassen und damit handlungsunfähig werden oder völlig zumachen, weil wir das gefühlsmäßig einfach nicht mehr aushalten, sondern wir müssen versuchen, auch tatsächlich handlungsfähig zu bleiben. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass wir bereit sind zu spenden und uns auch an der politischen Diskussion beteiligen. Das finde ich einen wichtigen Punkt für Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen Staates. Das Problem, was wir bei vielen der Krisen aktuell haben und ganz vorrangig auch beim Ukraine-Krieg ist, wir wissen ja nicht so genau, was die Ziele und die Wege dahin sind. Also gerade auch diejenigen, die sich im weitesten Sinne der Friedensbewegung zurechnen, die wissen ja im Moment gar nicht, wie mit diesem Krieg umzugehen ist. Weiter Waffen liefern oder den Krieg bedingungslos einstellen, was heißen würde Kapitulation. Das sind ja zwei Alternativen, die momentan in der Diskussion stehen. Und diese und da gibt es auch keine klare Antwort darauf. Mhm. Und diese Offenheit der Diskussion macht es für uns noch mal schwieriger, mit solchen Krisen umzugehen, wenn wir eindeutig eine Lösung haben, die wir alle anstreben können. Und wenn wir alle wissen, wie es dahin geht, dann können wir all unsere Kraft darauf konzentrieren, diesen Weg einzuschlagen. Aber hier ist es so ambivalent. Das macht es nochmal zusätzlich. Trotzdem, Frau Spott hat völlig recht, wir müssen handlungsfähig bleiben und das tun, was wir für uns tun können als Betroffene, aber auch für diejenigen, die betroffen sind. Und wir müssen uns an der politischen Diskussion aktiv beteiligen.
Beides macht Corinna Spott in Tübingen. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Und ich möchte das weitergeben an Manuela Rossbach, seit 2005 Geschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft. Wir haben gerade Frau Rossbach gehört, es wird gespendet, auch gerne und mit reinem Herzen gespendet. Brauchen Sie aber eigentlich auch noch was anderes als Geld? Und was wäre das dann?
Ja, wir sind ein Bündnis, das in erster Linie Spenden aufruft, finanziell, also Geldspenden, um die dann an die Organisation weiterzugeben und zu verteilen. Wir hatten ganz am Anfang viele Anfragen zu Sachspenden. Wir bekommen die heute auch noch, auch vor allen Dingen von Unternehmen. Und da muss ich sagen, auch Sachspenden sind hilfreich, aber nur dann, wenn die Logistik stimmt. Also wenn ich weiß, wie ist der Bedarf? Das ist das Erste in der humanitären Hilfe. Wie ist der tatsächliche Bedarf vor Ort? Und dann kann ich bedarfsgerecht sammeln, aber dann brauche ich auch einen Abnehmer, der zum Beispiel viele Kleidungsstücke wurden ja gespendet. Die müssen in Regalen dann aufbereitet werden, damit man die Größen sieht und so weiter und so weiter. Wenn das nicht stattfindet, dann endet das alles im Chaos, haben wir mit eigenen Augen gesehen. Und das ist nicht hilfreich. Aber wenn wir natürlich Anfragen bekommen, geben wir die weiter an die Organisationen, auch gerade wenn Firmen spenden wollen und die sagen dann, ja, brauchen wir hier, wie können wir den Transport organisieren und dann wird die Logistik dahinter geschaltet.
Frau Rossbach, trifft das eigentlich zu, dass die Menschen, die Ahrtal-Erfahrungen haben, also die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal waren, also etwas, was uns ganz hier in Deutschland hautnah betroffen hat, dass die sich ganz anders solidarisch gezeigt haben mit den Menschen in der Ukraine?
Die haben auch sich sofort zusammengeschlossen. Das war so schön zu sehen. Ich war ganz erstaunt. Ich durfte selber teilnehmen an einer Telefonkonferenz von über 40 Initiativen, die schon im Ahrtal aktiv waren und sich dann ganz schnell zusammengeschlossen haben. Und da haben wir diese Themen eben auch besprochen, ne? Dass nur dann bitte gesammelt wird. Die wollten auch sofort wieder aktiv werden, auch hinfahren, ne? Und dann übergeben. Und ich habe den Eindruck, dass da eine große Hilfsbereitschaft, also überhaupt in Deutschland ist es phänomenal.
Frau Rossbach, hier in dieser Sendung Lebenszeit kümmern wir uns ja in erster Linie auch um die persönlichen Betroffenheiten. Sie selbst, die Sie ja ihr Berufsleben diesem Helfen gewidmet haben. Wie kommen Sie selbst denn klar, wenn Sie Bilder und Nachrichten vom Leid in der Ukraine sehen?
Also ich bin ein lebendes Beispiel dafür, was Herr Professor Wagner sagte, man braucht immer Auszeiten dazwischen, man muss sich reduzieren. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nachdem Ahrtal so intensiv und so nah war, die Klimakatastrophe über uns allen droht und jetzt auch der Ukraine-Krieg und ich weiß, dass am Horn von Afrika die Nahrungsmittel rapide zu Ende gehen und in Südsudan, ich muss das manchmal ausblenden und muss versuchen, das zu versachlichen. Ich kann aber nur an mich als Beispiel, ich kann zum Beispiel ganz schlecht ertragen, wenn jetzt zum Beispiel Tier, also wenn noch irgendwas, oder diese Waldbrände, ja, wo man weiß, diese unschuldigen Tiere können sich nicht retten und so. Das kann ich gar nicht sehen im Moment, weil ich da gar keinen Handlungsmodus habe. Also ich versuche mich darauf zu konzentrieren und ich weiß, wir alle, gerade die humanitären Helfer, die brauchen auch eine Phase der Resilienz. Ebenso, glaube ich, auch Notärzte. Die können auch nicht also ganze Woche durch nur Notarzt fahren. Man muss sich immer wieder zusammen, also psychisch Ruhe suchen, um dann eben weitermachen zu können, weil wir wollen ja den Menschen in der Ukraine helfen, solange sie die Hilfe benötigen. Das ist ja das Wichtige. Durchhalten. Ne?
Carmen Utzpelkat schreibt uns, ich finde die sich verbreitende Gleichgültigkeit gegenüber diesem Krieg entsetzlich. Auf meiner Reise ins Baltikum in diesem Sommer habe ich mit vielen geflüchteten Ukrainern gesprochen, die nur nach Hause wollen und sich jetzt irgendwie über Wasser halten. Mit den Balten habe ich gesprochen über ihre russischsprachigen Minderheiten, über die Angst, dass diese als Vorwand für eine russische Invasion benutzt werden. Das ist die Wortmeldung von Frau Utzpelkat und meine Kollegin Eva-Maria Götz und Eva sie zu Wort kommen lassen mit ihrer Umfrage, meldet sich Georgi Wolf, 17 Jahre, Schüler in Bonn.
Ich habe Familie in Litauen und ich war dort ebenfalls diesen Sommer. Und so, was ich jetzt anekdotisch berichten kann, ist es ebenfalls nicht präsent. Also weder bei der russischsprachigen Minderheit noch bei alteingesessenen Litauern.
Also der Krieg ist auch in Litauen weit weg.
Emotional zumindest.
Ja.
Emotional definitiv. Also ich kann natürlich nur meine anekdotische Evidenz präsentieren.
Ja.
Aber zum Beispiel in Litauen interessiert es nicht besonders
die Menschen. Das sind deine Erfahrungen, die du dort bei deinem Aufenthalt jetzt im Sommer gesammelt hast.
Ja, richtig.
Jetzt wirklich zurück zu Eva-Maria Götz, meine Kollegin, die das Mikrofon zu einer Umfrage in der Einkaufszone den Menschen dort unter die Nase gehalten hat mit der Frage, haben sie sich an den Ukraine-Krieg gewöhnt?
Ich glaube, an den Krieg gewöhnen kann man sich gar nicht. Überhaupt an gar keinen Krieg. Aber ja, irgendwie ist es nicht mehr so erschreckend, das stimmt schon.
Dadurch, dass die Präsenz von Hilfsaktionen und Spendenaufrufen nachlässt, verliert auch die Präsenz im Alltag. Man muss immer wieder sich daran erinnern, dass immer noch Hilfe gebraucht wird, immer noch Spenden nötig sind, weil das ein bisschen abschwächt.
Ja, weil es nicht nur Krieg dort gibt, sondern auch noch halt woanders. Und deswegen kann ich einfach nur dazu sagen, dass man nicht nur halt darüber reden sollte, sondern dann auch über den Krieg in Syrien und in vielen Ländern auch noch.
Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile, ein halbes Jahr, würde ich schätzen, weiß ich jetzt nicht genau. Und umso länger es geht, umso normaler wird es halt. Es ist zwar immer noch traurig und dramatisch, was da los ist in der Ukraine, aber trotzdem, mit der Zeit wird es halt zur Normalität.
Man lebt ja trotzdem sein Leben weiter, ne? Mit seinen Umständen hier in Deutschland.
Dass wir jetzt darunter leiden müssen, dass die Sachen teurer werden, das ist halt das, was viele nicht verstehen.
Zum Ersten steht es vorne auf der Titelseite und dann geht das immer weiter nach hinten. Da ist nur eine ganz kleine Zeile. Man gewöhnt sich dran. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Tja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Fragen wir in Brauneberg nach bei Jakob Zankel. Jetzt wieder live, er ist am Telefon. Herr Zankel, Betroffenheit bei Ihnen persönlich nachgelassen?
Nein. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich betreibe mit, oder andersrum, eine Bekannte von mir betreibt mir zusammen, weil sie jetzt initiiert, seit fast dem ersten Kriegstag einen Telegram-Kanal, wo wir versuchen, Flüchtenden, soweit es irgend geht, zu helfen. Das geht in der Ukraine natürlich also irgendwo nur peripher, aber es ist eben so, dass ich beispielsweise gerade für eine flüchtende Mutter aus Sumi, wo also pro Tag im Augenblick, keine Ahnung, irgendwie 20 Raketen einschlagen und ihre 11-jährige Tochter die Flucht geplant habe ab polnischer Grenze bis hier in die Region. Und das haben wir getan seit Beginn des Krieges, am Anfang also irgendwie noch so 14-7, weil da wirklich wahnsinnig viel war und es waren ja keine anderen Strukturen da. Man fühlte sich sehr allein.
Ja.
Und machen das jetzt einfach weiter.
Also Sie helfen, so gut es geht, über diesen technischen Kanal für diejenigen, die jetzt nicht so ganz deutlich gehört haben, was Sie gesagt haben, fasse ich es damit zusammen. Über Telegram helfen Sie bei der Flucht, so gut es geht. Sie beraten dann auch beim Ankommen und womöglich auch bei der Heimkehr. Herr Zankel, die technische Qualität lässt leider nicht mehr zu, aber danke, dass Sie Ihre Methode, mit der Sie zurzeit umgehen, mit in diese Sendung reingegeben haben. Renate Menzel hat das auf andere Weise getan, indem sie uns geschrieben hat. Das Schicksal des ukrainischen Volkes berührt mich sehr, auch noch nach 6 Monaten. Täglich höre ich mit Interesse die Nachrichten. Wegen der geplanten Maßnahmen zur Einsparung der Energie finde ich es beschämend, dass es Menschen gibt, die sich wegen geringerer Wohnraumtemperaturen im Winter aufregen. Frau Rosbach, das ist eine Wortmeldung, diese von Frau Menzel, mit der Sie wahrscheinlich jeden Tag auch zu tun haben. Wir klagen auf einem relativ hohen Niveau, während in der Ukraine Menschen sterben.
Ja, aber für uns ist es natürlich, ist das Umfeld ein anderes. Ne? Man muss immer sehen, in welchem Rahmen bewegt man sich selber und was bedeutet das. Ich muss aber dagegen halten. Es gibt sicherlich solche Antworten, aber Sie glauben nicht, wie viel Zuspruch, auch positiven Zuspruch, wir von Spenderinnen und Spendern jeden Tag bekommen. An der Anfangsphase, müssen Sie sich vorstellen, in den ersten 3 Wochen waren das über 3000 E-Mails pro Tag, wo auch Leute gesagt haben, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr auf diese Weise mithelft. Es gab ja verschiedene eben Menschen, wie der Herr eben erzählt hat, von der Grenze abzuholen oder so. Aber Einzelstimmen gibt es, ja. Und ich glaube, wir müssen dann einfach alle daran arbeiten, warum das so ist.
Manuela Rosbach, Geschäftsführerin Aktion Deutschland hilft. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Es kommen die Nachrichten, ebenso Professor Wagner und Jule Behnke und Georgi Wolf weiterhin bei mir im Studio. Gleich geht's weiter mit unserem Thema Nachlassen. Betroffenheit.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiterhin bei mir im Studio Jule Behne, deren Namen ich jetzt nochmal korrekt und gültig ausspreche, und Georgi Wolf, zugeschaltet Professor Emeritus Dr. Ulrich Wagner von der Philipps-Universität in Marburg, Sozialpsychologe dort und weiterhin auch beteiligt an der Sendung Manuela Rosbach, Geschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft. Georgi, in der Nachrichtenpause haben wir es kurz angesprochen. Wie bewertest du das, was die Hörerinnen und Hörer uns gerade gesagt haben? Du hörst ja aufmerksam zu.
Ja, also ich möchte niemanden vorschnell verurteilen, aber was ich gehört habe, klingt sehr nach einem Paradebeispiel für Virtue Signaling. Also, dass man seine moralische Überlegenheit bei politischem Thema X demonstrieren will.
Was meinst du mit moralischer Überlegenheit in diesem Zusammenhang?
Also ich fühle mich betroffener als du, das heißt, ich bin moralisch überlegen. Also im Prinzip rückt es bei der Fraktion derer, die den Krieg ein wenig in den Hintergrund rücken lassen, eben, es rückt nur in den Hintergrund. Es ist ja immer noch da, aber es gibt einfach Prioritäten, einfach andere Prioritäten,
ja,
als sich 24/7 mit dem Krieg zu beschäftigen.
Ja. Professor Wagner, gibt es einen Wettstreit des Ausmaßes der Betroffenheit? Also viele könnten ja jetzt in Deutschland auch sagen, oh Gott, wir sind jetzt auch Kriegsopfer in dem Sinne, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Miete und unsere Lebenshaltungskosten und Energiekosten in der Zukunft zahlen wollen. Sind wir dann auch zu bemitleiden?
Ja, die Gefahr besteht tatsächlich, so wie Georgi das anspricht, dass wir anfangen, uns in eine Hierarchie hineinzubringen, wer denn mehr betroffen ist hier bei uns in Deutschland und wer denn auch mehr bereit ist zu helfen. Also Hilfeleistung auch als ein persönliches Attribut vor sich herzutragen und damit anzugeben. Das müssen wir natürlich grundsätzlich vermeiden. Ich möchte auch noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der möglicherweise in unserer Diskussion über Betroffenheit und Hilfeleistung in der Zukunft eine Rolle spielen kann. Meine Befürchtung ist, und diese Befürchtung basiert auf wissenschaftlichen Befunden, dass wenn wir selbst in Deutschland in zunehmend stärkerem Maße die negativen Konsequenzen beispielsweise des eingestellten Gaslieferungen aus Russland erfahren, wenn es bei uns immer kälter wird und die Wirtschaft Probleme bekommt, dass dann das Ausmaß an Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine auch zurückgehen wird. Mhm. Wir sind als Menschen immer darauf gepolt, für bestimmte Ereignisse Schuldige zu suchen. Wir können da schlecht mit umgehen, dass Ereignisse nur einfach mal so sind. Und die Gefahr ist groß, dass wenn das Ausmaß negativer Konsequenzen des Ukraine-Kriegs und der Begleiterscheinungen für Deutschland zunimmt, dass unser Mitgefühl tatsächlich für die Menschen in der Ukraine, der Kriegsbetroffenen, zurückgeht und auch das Ausmaß an Hilfeleistung dann zurückgeht.
Mhm. Mhm. Herr Wagner, ich darf Ihnen meine Kollegin Sabine Adler vorstellen, die ich jetzt am Telefon begrüße. Sabine Adler, guten Tag.
Hallo.
Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, kennen mit Sicherheit Sabine Adler. Sie ist Leiterin des Reporterpools für Osteuropa des Deutschlandradios. Sie sitzen in Berlin und sind fast täglich ja auch zu hören, Frau Adler, mit Ihrem Wissen und Ihren Einschätzungen zu dem, was in der Ukraine und in Russland vorgeht. Frau Adler, wir haben anfangs der Sendung die Medien schon angesprochen. Wie stellt sich das aus Ihrer Perspektive dar? Steuern wirklich die Medien und steuert das Ausmaß an Berichterstattung auch das Ausmaß an Betroffenheit?
Steuern würde ich das nicht nennen, aber es spielt sicherlich eine Rolle, in welchem Ausmaß wir die Themen gewichten. Also ist die Entlastungsdebatte jetzt in Zeit und Umfang und auch in ihrer Präsenz deutlich stärker wahrnehmbar als die Vorgänge im Kriegsgebiet. Das ist ja eine Tendenz, die können wir jetzt in den letzten Tagen und sogar schon Wochen beobachten. Und man muss, glaube ich, in allen Redaktionen darauf achten, dass diese Balance nicht in eine absolute Schieflage gerät, dass wir also immer noch den Zusammenhang herstellen. Warum führen wir die Entlastungsdebatte? Welche Ursache hat das? Und fangen nicht an, die Ukraine und ihren Krieg dafür verantwortlich zu machen.
Sehen Sie diese Gefahr zurzeit?
Ja. Ja, ich sehe diese Gefahr, ich sehe diese Verkürzung nämlich. Also da wird, das Fatale ist, dass wir ja nicht von dem russischen Krieg reden, sondern wir reden vom Krieg in der Ukraine. Und diese Verkürzung mit der Entlastungsdebatte zusammen kann ganz schnell dazu führen, dass eigentlich nur noch bleibt, Energiemangel, hohe Preise, Ukraine, Krieg. Aber der Verursacher dieser ganzen Misere, Russland überhaupt nicht mehr genannt wird, das finde ich, das ist eine Gefahr.
Ja, wem kann man dafür einen Vorwurf machen, Frau Adler?
Da müssen wir selber in den Redaktionen sehr darauf achten, dass wir diese Verkürzung nicht zulassen, dass wir immer wieder daran denken und auch das in Erinnerung bringen, warum wir diese ganze Debatte gerade führen. Das ist auch eine, ich möchte jetzt nicht Mahnung sagen, aber vielleicht eine Erinnerung in Richtung Politik, immer wieder klarzustellen, was ist hier Ursache und was ist hier die Folge, also die Wirkung. Das ist ganz wichtig, damit man eben tatsächlich nicht auch in eine solche Schieflage kommt, dass man die Ukrainer vielleicht schlimmstenfalls dafür verantwortlich macht oder aber so abwägt, also weil es uns gerade ziemlich heftig erwischt mit hohen Preisen, haben wir jetzt nicht noch die Kraft, auch für die Ukraine etwas zu tun.
Sabine Adler, Georgi Wolf möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen. Bitte, Georgi.
Ja, ich glaube nicht, dass es einen vernünftig denkenden Menschen gibt, der Meinung ist, dass die Ukraine oder die Ukrainer an diesem Krieg schuld sind und an unserem Übel schuld sind oder dafür verantwortlich sind, da eben der Einmarsch von Seiten Russlands erfolgt ist. Also,
okay, das ist völlig unstrittig. Das ist vollkommen klar. Wir sind uns da, glaube ich, alle sehr, sehr einig darüber, dass das natürlich nicht die Ursache ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass diese Verkürzung, wenn das nicht immer wieder klar gesagt wird, dass diese Verkürzung politisch missbraucht werden kann. Und dass das geschehen ist bereits, das sehen wir zum Beispiel bei solchen Äußerungen wie von der AfD, die dann sagt, Deutschland führe einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das ist so eine Verkürzung und ich warne einfach davor. Ich bin nicht der Meinung und ich sage das überhaupt nicht, dass es so ist. Das wissen Sie selbst.
Sabine, hat sich denn in den letzten 6 Monaten in Ihrer Beobachtung die Medienberichterstattung ganz allgemein geändert?
Die Medienberichterstattung hat sich insofern geändert, dass wir sehr viel mehr Aspekte dieses Krieges beleuchten können. Also ich erinnere daran, dass es jetzt nicht nur um Frontverläufe geht, dass es nicht um Angriffsberichterstattung geht, beziehungsweise damit verbunden dann immer auch die Auswirkungen für die Zivilbevölkerung, sondern dass wir in solche Aspekte gucken wie Getreide. Also Getreideexporte, wie das AKW Saporischschja, also diese ganzen Schäden, die ringsrum für eine Wirtschaft, für eine Gesellschaft in jeglicher Hinsicht, die Kulturzerstörung. Also wir sind sicherlich in dieser Berichterstattung sehr, sehr viel breiter geworden.
Ja, fragen denn die Redaktionen ganz allgemein ausgedrückt, fragen die Redaktionen eigentlich genau noch so viel an Themen und Einschätzungen oder hat sich das etwas nach unten nivelliert?
Also wir sind ja ein Team von 6 Leuten insgesamt und sind unterschiedlich stark im Einsatz und sind das unvermindert, wie von Anfang an. Also das Interesse ist nach wie vor sehr groß, die Nachfrage nach zusätzlichen Hintergrundbeiträgen, nach Einordnung, nach Kommentaren, nach zum Beispiel im Podcast sind wir regelmäßig vertreten, Diskussionssendungen. Also ich kann das nicht feststellen, dass der Arbeitsaufwand sich für uns in irgendeiner Weise verringert hätte.
Hörerinnen und Hörer fragen, ist überhaupt die freie Berichterstattung nach wie vor oder war sie überhaupt jemals möglich? Viele ärgert es, dass auch in den Nachrichten dann immer dazu gesagt wird, diese Angabe kann nicht überprüft werden. Ist das das große Manko in unserer Medienberichterstattung, dass wir eigentlich nichts überprüfen, nachprüfen können auf Stimmigkeit?
Ich würde nicht sagen, nichts überprüfen. Wir können schon einiges überprüfen und wir tun das auch. Wir tun das mit Hilfe von unseren Kontakten, die wir in der Ukraine selbst haben, in vielen Städten, in vielen Teilen des Landes, soweit da unsere Bekannten überhaupt noch erreichbar sind und noch da sind. Viele sind bereits im Ausland, aber wer noch da ist, wird von uns regelmäßig angemorst und um eine Entscheidung bzw. um eine Einschätzung gebeten, ob das, was sich jetzt in den Medien so oder so darstellt, ob das sich deckt mit der Erfahrung vor Ort. Das können wir nicht immer leisten. Das können wir vor allem nicht dann leisten, wenn es tatsächlich im Kriegsgebiet ist, zum Beispiel im Donbass. Denn dort sind die Menschen ja, diese Orte wie Severodonetsk oder Lysychansk sind evakuiert. Das heißt, die Menschen sind ja gar nicht mehr da. Aber ich finde, das ist total wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass wir es eben nicht überprüfen können. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Herr Stopp, ich weiß, dass Sie weiter wollen, aber der eine Satz ist jetzt noch wichtig. Wir haben es auf beiden Seiten, sowohl auf der russischen Seite, wo es überhaupt keinen Journalismus gibt, sondern nur noch Propaganda, und auf der ukrainischen Seite mit einer starken Militärzensur zu tun. Und entsprechend schwierig ist die Berichterstattung.
Ja. Ja, Frau Adler, ich habe gerade das mit der AfD nachgeschlagen. Die haben das nicht gesagt. Das ist falsch. Also die haben gesagt, dass der Wirtschaftskrieg gegen das eigene Volk und nicht gegen
die
Russland geführt werden würde.
Die AfD hat das gesagt. Die AfD hat das gesagt.
Ja,
ich kann Ihnen auch die Quelle schicken. Ja, ja, doch. Diese Pressemitteilung habe ich bekommen. Mhm. Und ich schicke sie Ihnen nach der Sendung gerne.
Ja, sehr gerne.
Da werden wir jetzt im Moment nicht weiterkommen, aber so werden die Verbindungen fürs Leben gestiftet, offenbar zwischen Georgi Wolf und Sabine Adler. Aber das ist ja auch
sehr
gut.
Sehr gerne.
Ja, extrem gerne.
Gut und richtig so. Er hat das Handy auf dem Tisch liegen und googelt danach. Also sie beide machen das dann nach der Sendung und schauen, was der Wahrheit wirklich entspricht. Sabine Adler, doch noch, was viele Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Sie persönlich, als Mensch, wie gehen Sie denn damit um, mit diesen letzten 6 Monaten? Was hat sich in Ihrem Denken und Fühlen denn womöglich geändert? Sie sind ja hautnah dran auch an den Menschen. Sie erleben ja jeden Tag auch das Elend und die Gedanken dieser Menschen dort.
Genau, das ist natürlich etwas, was ehrlich gesagt in der Berichterstattung stört, sich die Personen, die Bekannten, die Freunde vorzustellen.
Ja, genau. Das ist mit Sicherheit auch für
die... Ich muss das sehr verdrängen. Wenn ich das verdrängen kann, wenn ich mich konzentrieren kann, dann ist das alles in Ordnung. Mhm. Ansonsten kann das echt schwierig werden.
Ja, Herr Wagner, das ist da schützt uns offenbar dieser Mechanismus, dass wir verdrängen können, schützt uns auch davor, den Beruf zum Beispiel als Journalist, Journalistin überhaupt gar nicht mehr durchführen zu können oder auch als helfender Mensch. Wenn wir nicht verdrängen könnten, würden wir wahrscheinlich zerbrechen am Elend.
Ja. Und es gehört, glaube ich, zur professionellen Haltung von Journalistinnen und Journalisten, genau das zu tun und einen gewissen Abstand von den schrecklichen Ereignissen zu wahren. Wir kennen das auch aus völlig anderen Zusammenhängen. Mediziner, die Unfallopfer versorgen, die sich da distanzieren müssen und scheinbar mit einem gewissen Zynismus auf das Elend zugehen. Vielleicht kann ich auch noch mal die ganz zentrale Rolle der Medien in unserem Erleben dieses Krieges betonen, weil wir sagen immer so, wir erleben diesen Krieg so und so. Eigentlich erleben wir den ja gar nicht, sondern wir kriegen ihn vermittelt über die Medien. Und deshalb sind die Medien so wichtig. Wir werden das nicht vertiefen können. Auch die Bilder, die die Medien beispielsweise vermitteln, beeinflussen ganz massiv das Ausmaß an Mitgefühl und Empathie und auch an Hilfsbereitschaft, was wir haben. Vielleicht auch noch ein Punkt dazu, dass in den Medien der Ukraine-Krieg jetzt scheinbar etwas nach hinten rückt, auf die zweite und dritte Seite und auch weniger Platz und weniger Zeit in Anspruch nimmt. Auch da vielleicht ein Wort zur Inschutznahme der Medien. Es gibt ja auch andere wichtige Themen, von denen wir erwarten, dass die Medien uns davon berichten. Also die Gefahr der Verarmung in der deutschen Bevölkerung mit steigender Inflation und steigenden Energiekosten ist ja etwas, was wir auch wissen müssen. Und ich nehme mal jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen in Schutz. Das müssen sie ja auch liefern. Und sie können nicht alles zeitgleich liefern. Das ist ja auch ein Problem, mit denen Redaktionen Medien zu tun haben.
Frau Adler, bleibt da immer eine ganze Menge auf dem Zettel noch, was Sie gar nicht durchbringen bis an uns als Zuhörerinnen und Zuschauer dann im Fernsehbereich?
Absolut, jedes Mal. Also bei jedem einzelnen Cori-Gespräch, das wir führen, ist das jedes Mal der Fall, dass wir immer viel, viel mehr Informationen haben, als wir unterbringen können. Und wir müssen ganz genau sortieren, welche Meldungen muss man sich merken, weil eine Entwicklung wichtig werden kann. Stichwort wieder AKW Saporischje im März besetzt. Da hat es keine große Rolle gespielt. Jetzt kann es richtig schwierig werden, ich will jetzt keine Katastrophe herbeireden, aber das ist eine Riesengefahr gerade in der ganzen Region und das muss man also da auch sehr gewichten. Was taucht auf? Was muss man sich merken? Was ist tatsächlich zu kleinteilig? Also das ist so eine tägliche Abwägung und eigentlich ist die Sendezeit immer zu kurz.
Mhm. Auch unsere in den letzten 10 Minuten hier der Sendung Lebenszeit, aber trotzdem noch Hörerinnen und Hörer bitten mich, diesen Aspekt an Sie, Sabine Adler, Leiterin des Reporterpools des Deutschlandradios, weiterzugeben. Wenn wir über unser Ausmaß an Betroffenheit oder an Gewöhnung in Deutschland in Bezug auf den russischen Krieg in der Ukraine, jetzt sage ich es dann auch korrekt, darüber nachdenken, wie sieht es denn mit den Menschen in der Ukraine selber aus? Wissen Sie etwas darüber, Frau Adler? Gibt es dort im Land selbst eine Art Gewöhnungseffekt?
Das kann ich jetzt nur wiedergeben aus den Gesprächen, die ich tatsächlich geführt habe mit Leuten in der Ukraine. Und die sagen, es gibt sowas wie einen Alltag. Da geht also eine gute Bekannte eben durchaus noch ins Fitnessstudio in Dnipro, Und sagt mir aber, in dem Moment, in dem ich dir das jetzt schreibe, sind die Sirenen zu hören. Und das heißt also, diese Balance, sein Leben weiterzuführen, und das ist auch das, was die Ukrainer sich vornehmen. So das deckt sich eigentlich mit allem, was ich von allen höre oder lese, dass sie sagen, wir versuchen, einen Alltag zu führen, so gut es geht, aber wir wissen natürlich, dass es kein Alltag ist, dass es eine Ausnahmesituation ist, und daran werden sie wirklich also ständig viele, viele Male am Tag erinnert.
Mhm. Martin Gajewski, Hörer, bittet uns per Mail zum Thema folgenden Einwand hinzuzufügen. Ich zitiere: Ist es nicht so, dass der Krieg aus der aktuellen Kriegsentwicklung in den Hintergrund rückt und deswegen an Sensation verliert? Wir sehen jetzt, die Ukraine ist nicht hilflos und wir nicht gänzlich überrannt. Die Grenzen verschieben sich nicht radikal in unsere Richtung. Wir sehen, dass die Ukraine relativ zuverlässig mit modernen Waffensystemen ausgerüstet wird und der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige gewesen sein könnte. Das sagt Martin Gajewski in einer Mail. Frau Rosbach, Manuela Rosbach, Aktion Deutschland hilft. Sie werden gefragt, ob es Punkte in Ihrer Arbeit gibt, die dann schlicht und einfach zu Routine werden, wo man also gar nicht mehr groß an menschliche, emotionale Komponenten denkt.
Eigentlich nicht. Also die Menschen, die stehen immer im Vordergrund. Die sehen wir immer, egal ob es in Deutschland ist oder im Ausland. Und es geht, aber man muss sich dann natürlich so einen kleinen Panzer anlegen, dass man klar bleibt und weiß, was jetzt zu tun ist. Und eine Sache, die zum Beispiel ich auch gerne noch anbringen möchte, ist, dass wir uns jetzt schon im heißen Sommer in Deutschland Gedanken machen, wie der Winter sein wird. Mal ab davon, dass ich glaube, das Beste wäre, der Krieg würde übermorgen aufhören. Das wäre das Allerbeste, wird aber nicht so sein. Haben unsere Organisation gesagt, wir müssen jetzt schon drauf achten. Warum? Weil Benzin teuer wird. Auch dort ist das Thema, dass Treibstoffmangel ist. Dann gestiegene Preise für Hilfsgüter und überhaupt Energie. Dann sind viele Schulen, aber auch Wohnhäuser kaputt. Also was kann man tun, um das zu reparieren? Und wenn ich jetzt von uns spreche, dann bitte, das sind nicht nur Deutsche, 2, 3, 4, sondern unsere Organisationen haben Kontakt mit lokalen ukrainischen Nichtregierungsorganisationen, Care zum Beispiel alleine mit, ich glaube, 5 Frauenverbänden und noch 8 weiteren. Dann, also wir arbeiten über ein Netz und nutzen so die Möglichkeit, dass lokales Wissen auch angewandt wird, und versuchen so auch diese täglich, also das, was Frau Adler gesagt hat, ich meine, im Moment ist es ein bisschen stabil, die Regionen sind einschätzbar, aber am Anfang wusste man ja gar nicht, wie ändert sich das Schreckensszenario im Osten, im Westen, und wie weit dringen die Russen da vor. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber es ist natürlich dann umso schlimmer in den einzelnen Gebieten, die betroffen sind. Mhm. Und von unserer Seite aus ist es so, dass wir dankbar sind für die Solidarität, aber wir bitten auch immer darum, auch andere auf dieser Welt nicht zu vergessen. Denn dieser russische Angriffskrieg, der hat unsere Energiefragen, sich uns fragen lassen nach unserer Energie, aber der hat auch ganz viele Weizenlieferungen und Getreidelieferungen boykottiert und hat Menschen, die sowieso schon abhängig sind von internationaler Hilfe, extrem in eine Notsituation gebracht. Also die Bilder, die wir hier sehen, das ist nicht schön.
Sabine Adler, haben Sie noch eine Minute Zeit? Wenn ja, dann würden wir uns freuen, denn der Hörer Stefan Kopser ist am Apparat. Herr Kopser, Sie rufen aus Friedrichshafen an. Super, danke, Frau Adler. Herr Kopser, Friedrichshafen, Sie wollen uns auf ein Thema auch bringen, und zwar auf die sozialen Medien. Was fällt Ihnen denn auf in den sozialen Medien? Wie wird dort mit dem Thema russischer Angriffskrieg in der Ukraine umgegangen?
Ja, vielen Dank zuerst einmal, dass Sie mir Gelegenheit geben, diese Runde zu sprechen, und Dank an die Runde für die vielfältigen Informationen. In der Tat bin ich seit Beginn des Krieges engagiert auf sozialen Medien, ganz besonders bei LinkedIn. Und wenn am Anfang noch sehr viel Solidarität festzustellen war für die Ukraine, es gab auch die andere Seite, die sofort zum Kriegsende aufrief und zur Übergabe der Ukraine an Russland. Aber in den letzten wenigen Wochen stelle ich persönlich fest, dass die Zahl derer, die sich, ich will mal sagen, fast abwenden von dem Thema, respektive dann in den Vordergrund rücken, welche schweren Belastungen sie selber in ihrem privaten Bereich nun zu tragen hätten, weil es diesen Krieg gibt. Diese Zahl wird immer größer und das macht mir richtig Sorge, denn wenn ich mindestens ein- oder zweimal am Tag dazu etwas poste oder kommentiere, dann bekomme ich sehr häufig sehr, ich will es mal vornehm ausdrücken, freundliche Entgegnungen, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was ich denke, mit Klartext gesprochen. Man stellt sich in den Vordergrund und beschuldigt dann eben die Ukrainer und aber auch die Bundesregierung, die falsche Politik zu machen.
Sabine Adler, möchten Sie das kommentieren?
Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich mache, wenn man sich auf den entsprechenden Plattformen bewegt, dann ist der Ton sowieso ja sehr, sehr rau und es sind immer die lautesten Stimmen, die da natürlich auch das meiste Echo verursachen. Und deshalb finde ich auch, dass man muss es sehen, man muss diese Stimmen zur Kenntnis nehmen und hören. Aber auch einordnen, denn diejenigen, die schreiben, das ist ein bisschen so wie unsere Hörer, die uns schreiben, es gibt da Seuche und Sonne.
Ja, Sabine Adler, hier kommt eine Mail von Herrn oder Frau Seifert. Die Aufmerksamkeit wird erst dann wieder an erster Stelle stehen, wenn dieses Kernkraftwerk in die Luft fliegt und halb Europa unbewohnbar macht. Weiß gar nicht, wen ich jetzt fragen soll, Herr Wagner. Nicht, dass da die nächste Katastrophe naht, die dann wiederum das eigentliche Kriegsgräuelgeschehen nivelliert.
Ja, klar. Das ist etwas, was uns natürlich ganz besonders bedrohen würde. Aber ich bin kein Kriegsexperte, um zu sagen, das ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. Aber das würde das Ganze in den Medien natürlich nach oben bringen. Mhm. Vielleicht kann ich einen Satz dazu sagen. Unser Diskussionsthema ist ja nachlassende Betroffenheit. Vielleicht kann ich die Aufmerksamkeit einfach darauf lenken, dass wir auch jetzt in dieser Sendung viel darüber geredet haben, dass wir doch sehr betroffen sind und dass das in Deutschland und in Europa und auf der Welt doch zu sehr viel Hilfeleistung führt. Also man kann das Ding auch mal von der positiven Seite sehen. Wir sind als Menschen sehr gut in der Lage, Empathie mit anderen zu empfinden, denen es sehr schlecht geht. Und wir sollten uns davor hüten, dass diese Empathie nachlässt. Aber wir sollten nicht immer nur die negative Seite bei dieser Diskussion sehen.
In diese Richtung geht Monika Goretzky, die uns in einer Mail schreibt: Mich macht es wütend, dass über Kaltduschen und das teure Speiseöl und so weiter in meinem Umfeld nicht bei meinen engen Freunden gejammert wird. Ich habe ukrainische Freunde und russische Freunde und informiere mich fast stündlich über den Krieg. Ich bin kein bisschen wohlhabend und versuche zu helfen, wie ich kann. Und auch deshalb ist der Krieg das Wichtigste für mich. Das schreibt Monika Goretzky. Damit müssen wir diese Sendung beenden. Ich bedanke mich herzlich für die Mitwirkung bei Manuela Rosbach, Geschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft. Bei Sabine Adler, meine Kollegin vom Deutschlandradio, bei Professor Ulrich Wagner, Philipps-Universität in Marburg. Und nicht zuletzt bei meinen Gästen hier im Studio, Jule Behne und Georgi Wolf. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie der Sendung gefolgt haben. Sie können sie nachhören, wenn Sie möchten. Wir stellen das gleich online. Und alle Ihre Einlassungen werden auch noch gewürdigt und von uns in der Redaktion angeschaut. Andreas Stopp verabschiedet sich für heute.